Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Weil ich höre mich hier schon, das ist so ein bisschen... Herr Ulrich Koppreck, unsere beiden Autoren zusammen mit Andrea Henrich für Younes und Aziza. Monika Bache ist Diplompädagogin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Herr Koppreck ist ebenfalls Diplom-Sozialpädagoge allerdings. Und dann würde ich direkt das Wort an die beiden erteilen.
Dankeschön.
Sozialpädagoge ist auch gut. Ich höre mich über... Sie hören mich? Nee, ne? Hören Sie mich? Ja? Das ist schrecklich mit so einem Ding vor der Nase. Das überfordert mich völlig. Wo kann ich das einstellen? So?
Ja.
Und dann ist es besser? Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Das ist das Wunderbare, wenn man mit Menschen arbeitet. Sie helfen einem auch bei der Arbeit. Das erste, was hier unheimlich wichtig ist an dieser Präsentation, ist, dass wir Stühle haben. Wenn ich stehen müsste, dann würden Sie sehen, dass im Moment meine Knie so. Ne, wir haben zum ersten Mal ein Buch gemacht, wir haben noch nie vorgelesen, also doch, meinem Sohn habe ich vorgelesen, aber jetzt so vor Publikum nicht. Und wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was uns erwartet, wer da kommen würde. Und was wollen die von uns hören? Ich meine, das Buch ist ja nicht, ne, nicht schwer zu lesen. Das ist ja recht dünn. Und was soll man da eine halbe Stunde, haben wir Zeit, eine halbe Stunde drüber sagen? Die Frau Weyer hat sich vorher Gedanken gemacht, das ist ihr Job, und hat vorgeschlagen, was wir denn präsentieren. Uns. Also, Monika Bacher, Ulrich Koppreck, Andrea Hendrich. Das ist die dritte im Bunde, die heute nicht kann. Ich bin Sozialpädagoge, ich arbeite seit unvordenklichen Zeiten mit Jugendlichen im Bereich der Berufsorientierung. Was hat das mit Kindern zu tun, vor allen Dingen mit Flüchtlingskindern? Ich leite eine Beratungsstelle in München. Der Träger ist die Münchner Volkshochschule. Das ist ein Riesenladen und im Zielgruppenbereich gibt es auch eine Kinderbetreuung. Austausch mit Kollegen. Die Kinderbetreuung gibt es in München bei der Volkshochschule in der Regel für ausländische Arbeitnehmerinnen. Wir hatten mal eine Ausländerabteilung, die nach vielen, vielen Namenswechseln jetzt heißt für Migration und Integration. Und damit die Mütter eine berufliche Qualifizierung durchmachen können, gibt es eine Kinderbetreuung. Und die Kinderbetreuung ist dann natürlich auch mit Flüchtlingskindern in Berührung gekommen. Und dann so im Kollegengespräch, also wenn da wirklich einer durchgeknallt, also traumatisiert, wie gehe ich damit um? Keine Ahnung. Also, wusste ich nicht. Und im Laufe der Zeit habe ich dann festgestellt, ist nicht so schwer. Kann man. Die Monika, die stell ich jetzt nicht vor. Das muss ich selber machen. Aber sie ist, was das Buch angeht, thematisch wesentlich dichter dran.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier alle sind. Grüß Gott, wir kommen aus dem Süden. Ich arbeite in einer Erziehungsberatungsstelle und in einer eigenen Praxis für Kinder und Jugendliche. Und ich habe mich eigentlich schon immer sehr für das Thema Trauma, Gewalt, sexueller Missbrauch, all diese Sachen, wo viele Leute gerne die Finger von lassen, das hat mich immer interessiert, weil ich habe mir schon immer gern die Hände schmutzig gemacht und gerne irgendwo in Dreck reingelangt, sagt man bei uns so. Und da ist es so entstanden, weil wir haben, also die Beratungsstelle, in der ich arbeite, die ist in Rosenheim, da kommen ganz viele Flüchtlinge an und die sind sehr schnell bei uns auch in der Beratungsstelle gelandet. Und unsere Dritte, die jetzt nicht da ist, die Andrea, die arbeitet in einer Akademie für Erzieherinnen und ist da Lehrkraft und hat ganz viel mit den Kindergärten zu tun und hat auch da erfahren, dass in den Kindergärten ganz viel Unsicherheit herrscht. Ja, wie gehen wir denn mit denen um, mit den Flüchtlingen, mit den Kindern? Was können wir falsch machen? Können wir die ganz normal ansprechen oder nicht? Und wie werden die Eltern von den deutschen Kindern reagieren, wenn wir jetzt diese Flüchtlingskinder haben und die sich vielleicht komisch verhalten? Und das war eigentlich so der Aufhänger dafür, dass wir uns Gedanken gemacht haben für dieses Buch. Ein Buch zu schaffen, wo wir den deutschen Kindern erklären, warum sich die Flüchtlingskinder manchmal komisch verhalten und damit einen Beitrag zu leisten, dass, ja, dass alle sich eigentlich ganz gut weiterentwickeln können. Ja, so ging es los.
Ja, und jetzt weint. Also, und kurz und knapp. Ne, also, wer liest schon gerne dicke Schwarten? Wenn ich was wissen will, dann will ich die Antwort schnell haben und mich nicht durch hunderte von Seiten Fachkauderwelsch durchquälen müssen. So, dann Flüchtlinge, warum? Es ist ja nun landesweit bemerkt worden, dass auch in München Flüchtlinge angekommen sind. Die wurden, das werden Sie auch alle mitgekriegt haben, mit Hurra begrüßt, ein bisschen durchgeknallt zum Teil, aber besser freudig als mit Ablehnung. Ich arbeite in München, habe in München 30 Jahre lang in der Nähe vom Hauptbahnhof gearbeitet. Meine Sicht der Welt ist sowieso eine ganz eigene. Weil zum Beispiel in der Arbeit deutsche Namen, sowas wie Martin Schulz, habe ich kaum. Sondern Ahmed, Mohammed und so weiter ist die Arbeit viel geläufiger. Deswegen im Umgang, im Kontakt, in der Kommunikation auch viel selbstverständlicher. Aber bevor ich mich jetzt hier weiter verplaudere, Bücher beginnen in aller Regel mit einer Einführung. Wir haben keine Einführung, aber wir haben nach der Geschichte für die Kinder einen Fachteil. Und da gibt es eine Einführung. Und weil das hier eine Lesung ist, lese ich jetzt mal ein bisschen. Die Einführung, Einführung zu Flucht und Trauma. Flucht und Vertreibung geschehen heute nicht nur distanziert in den Bildern der Nachrichtensendungen. Wir alle kommen mit dem Thema hautnah in Kontakt. Also mehr oder minder hautnah, das ist ja unterschiedlich konzentriert. Familien aus den verschiedensten Regionen der Erde begegnen uns auf der Straße, beim Einkaufen, in den Kirchen, in den Schulen und Kindergärten. Wir wollen helfen und haben oft Scheu. Wie sollen wir mit diesen Menschen, mit diesen Kindern umgehen, die oft auf ihrer Flucht Unsägliches erlebt haben? Und wie sollen wir den anderen Kindern erklären, warum so manches Kind manchmal für uns nicht nachvollziehbar sich verhält? Wie können wir um Verständnis werben, ohne Wunden aufzureißen? Ein Trauma kann jeden Erwachsenen und jedes Kind treffen. Die seelischen Erschütterungen, die ein Trauma hervorruft, sind immer einschneidend und gehen an und über die Grenzen der Belastbarkeit. Und es betrifft dann nicht nur den Einzelnen, sondern auch seine Umwelt. Das ist besonders bei Kindern der Fall. Die Folgen eines Traumas sind heute dank intensiver Forschung gut behandelbar. Oftmals reicht aber bereits Sicherheit und eine annehmende Umgebung aus, damit Kinder ein Trauma überwinden und sogar daran wachsen können. Und die Umgebung, also auch die anderen Kinder im Kindergarten oder der Schule und wir Erwachsenen, können mitwachsen. Das ist die Chance, die sie uns bietet. Diesen Satz, ne, bei diesem Satz verdrehe ich immer gerne die Augen. Ja, ja, ne? Scheitern als Chance. Oder so. In jedem Negativen steckt auch was Positives drin. Solche Sprüche kennt jeder. Das Fatale daran ist, sie stimmen. Sie stimmen, wenn man sich darauf einlässt. Also damit diese Sprüche, damit diese Weisheiten funktionieren, muss man die Wirkung zulassen. Das ist ganz wichtig. Also man selber hat die Entscheidung, ob etwas funktioniert. Wenn man sich dem verschließt, geht nicht. Ansonsten tatsächlich. Wie haben wir das Ganze jetzt verdaulich gemacht? Also die Kolleginnen haben mich gefragt, ob ich was dazu zeichne. Das ist auch sicherlich ein Moment der Verdaulichkeit mit Bildern. Wir alle sind visuell fixiert, Kinder sind auch visuell fixiert über Bilder. erschließt man sich die Welt. Wer keine Bilder hat, der macht sich welche im Kopf. Also Bilder, das eine. Zum anderen haben wir unsere Geschichte in kleine Stückchen gehackt, in Wochentage. Also in einen Zeitrhythmus, den die Kinder kennen. Aus dem Kindergarten, wie aus der Schule. Und ist etwas, so, wo sie mit ihren Erfahrungen anknüpfen können. Es ist nicht was vollkommen Neues. Und mehr fällt mir im Moment nicht ein, deswegen liest Monika jetzt.
Ja, die Geschichte geht los an einem Montag. Im Kindergarten beginnt der Tag. Neben Frau Müller stehen zwei neue Kinder. Frau Müller ist die Leiterin des Kindergartens. Guten Morgen, liebe Löwengruppe. Ich hoffe, euer Wochenende war schön. Heute kommen zwei neue Kinder zu uns. Das sind sie, Aziza und Yunis. Sie schiebt die beiden nach vorne. Alle sollen sie sehen. Die beiden mögen das gar nicht. Sie lachen nicht, sie schauen auf den Boden. Die Kinder der Löwengruppe sind jetzt wach und aufmerksam. Neben Frau Müller steht noch ein Mann mit einem Bart. Er sieht fremd aus und ein bisschen finster. Der Mann schaut die Kinder an und danach Frau Müller. Dann geht er. Frau Müller spricht weiter. Aziza und Yunis sind erst seit 3 Monaten in Deutschland. Sie haben eine lange Reise hinter sich. Die war manchmal auch gefährlich. Sie kommen aus einem Land, in dem Krieg ist und wo man kein Deutsch spricht. Das müssen sie erst noch lernen. Sie sieht die Kinder aufmunternd an. Was haltet ihr davon? Wir singen jetzt ein Lied für sie. Sie sollen spüren, dass wir uns über sie freuen. Sie stimmt das Begrüßungslied an und alle Kinder singen mit. Aziza und Yunis stehen immer noch vor Frau Müller. Sie stehen ganz dicht beisammen. Ihre Arme hängen einfach herunter. Was ist mit den beiden los?
Das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig gescheite Frage. Wir haben an jeden Tag eine Frage dran gehängt, mit der man sich dann im Gespräch mit den Kindern beschäftigen kann. Aber das jetzt ist jetzt nicht so wahnsinnig gescheit. Was ist mit den beiden los? Die sind neu. Hä? Also das ist nichts Ungewöhnliches, wenn kleine Kinder von einer neuen Gruppe zurückhaltend sind, nichts machen. Das werden die meisten Kinder auch kennen, wenn sie auf eine ähnliche Art und Weise in diese Kindergartengruppe eingeführt worden sind. Was hoffentlich ganz schön ist, ist, dass die Frau Müller da keinen Unterschied macht. Also, ja, schau mal, Flüchtlinge sind gekommen, guck mal. Ist es nicht, sondern ich gehe davon aus, Frau Müller stellt die Kinder ihrer Gruppe vor, genauso wie es mit anderen Kindern, wie man es mit anderen Kindern auch macht. Ein Teil der Antwort darauf, wie geht man mit denen um, ganz normal. Es bleibt aber nicht so. Sonst würde die Frage nicht aufgetaucht sein, wie gehe ich mit denen um. Also sie werden schon noch, das ist noch nachvollziehbares, übliches Verhalten, aber sie werden wahrscheinlich auch noch anderes Verhalten an den Tag legen, was dann ratlos macht, an einem anderen Tag. An einem Donnerstag zum Beispiel.
Donnerstag. Paula ist heute im Bastelprojekt. Sie basteln Kastanienmännchen und Sophia hilft ihnen dabei. Das macht sie gerne. Auch Yunis und Aziza basteln mit. Sie basteln immer gemeinsam. Jeder im Kindergarten weiß, dass die beiden dann 2 Stühle nebeneinander brauchen. Das merken die Kinder schon nach ein paar Tagen. Auch jetzt sitzen sie Seite an Seite. Sie bohren Löcher in die Kastanien. Sie tun das geduldig und genau. Es macht ihnen Spaß. Sie lachen. Die Kinder, die da neu angekommen sind, die sind nicht nur auffällig. Die können sich genauso freuen und die haben genauso gute Zeiten wie alle anderen Kinder auch. Draußen fliegt ein Hubschrauber. Er fliegt zum Krankenhaus in der Nachbarstadt. Es ist ein Geräusch, das Paula gut kennt. ihr Vater ist Arzt. Von ihm weiß sie, dass so ein Flugzeug Leben retten kann. Doch Yunis und Aziza reagieren ganz komisch. Sie schauen sich erschreckt an. Schnell kriechen sie unter den Tisch. Sie machen das ganz leise. Sie klammern sich aneinander. Yunis weint. Alle Kinder werden still. Sie verstehen nicht. Auch Sophia ist ganz nachdenklich und sagt nichts. Was ist da gerade passiert?
Ja, die Frage ist nicht mehr ganz so blöd. Und die erste war auch nicht blöd. Und die verlangt nach einer Antwort. Die wird nicht sofort gegeben werden können. Aber diese Frage darf man nicht außer Acht lassen. Was ist da wirklich gerade passiert? Möglicherweise fragen sich die anderen Kinder das. Und wenn sie das tun, dann überarbeiten sie an Antworten. Da weiß man nicht, was dabei herauskommt. Da ist eine Hilfestellung nötig, damit die Fantasie nicht explodiert. Fantasie ist was, was in der Regel alle Kinder auszeichnet. Was wir Erwachsenen in dem Maße nicht mehr, was uns nicht mehr so in dem Maße zu Gebote steht. Fantasie bei Erwachsenen explodiert auch ganz gerne, vor allen Dingen beim Angsthaben. Wenn man vor schwierigen Situationen steht in der Nacht, da kann dann schon die Fantasie explodieren und am Ende was bei herauskommen, was die Wirklichkeit nie zulassen würde. Ähnliches könnte bei Kindern ja auch passieren. Deswegen brauchen sie die Unterstützung, um eine erträgliche Antwort zu finden. Aber vielleicht ja passiert auch noch mehr.
Am Freitag. Heute ziehen die Kinder vor dem Mittagessen die Gummistiefel an. Sie gehen zu ihrem Bauwagen im Wald. Es ist wieder Waldtag. Alle Kinder freuen sich darauf. Als sie ankommen, hilft Yunis beim Feuermachen. Das kann er sogar noch besser als Sophia. Auf ihrem Weg nach Deutschland mussten Yunis und Aziza oft draußen Feuer machen. Sophia sitzt am Feuer. Neben ihr kauert Yunis. Es ist warm und gemütlich. Die Kinderpflegerin schaut in die Flammen. Sie knistern leise. Sie sind so beruhigend und schön. Sophia bemerkt nicht, dass gleich etwas passieren wird. Die großen Jungs haben etwas vor. Alle nennen sie die Wilden. Sie haben Stöcke in der Hand. Die sollen Gewehre sein. Sie gehen auf Yunis zu. Sie schauen ganz ernst und kneifen die Augen zusammen. Vielleicht wollen sie Yunis ärgern. Vielleicht auch mit ihm Räuber spielen. Als Yunis hochschaut, sieht er die Jungs. Sein Gesicht wird starr. Er wird ganz blass. Dann schreit er laut und schrill. Sophia und Aziza erschrecken. Yunis springt auf und rennt auf die Jungen zu. Er reißt ihnen die Stöcke aus der Hand. Das macht er ganz schnell. Sophia staunt, wie viel Kraft er plötzlich hat. Sie holt ihn zurück ans Feuer. Sie muss ihn richtig festhalten, bis er sich beruhigt. Dann sackt er in sich zusammen. Er wird ganz klein. Mit leblosen Augen starrt er ins Feuer hinein. Was sieht Yunis für Gespenster?
Keine Ahnung. In diesem Kapitelchen sind verschiedene Dinge erwähnt. Zum Beispiel war es uns ganz wichtig, ein Hinweis darauf, dass die Kinder auch Kompetenzen haben. Etwas können, was vielleicht nicht andere können. Yunis kann Feuer machen. Die kommen also nicht nur hierher und sind doof, sondern sie kommen mit ihrer eigenen Persönlichkeit, mit ihren eigenen Fähigkeiten, die einander auch nutzen. Das war uns ein ganz wichtiger Hinweis. In einem anderen, die Sophia, das ist eine Kinderpflegerin, die auch da wird, an einem anderen Tag eingeführt, macht auch etwas sehr Schönes. Sie explodiert nicht, sie scheißt niemanden zusammen, sondern sie nimmt den Jungen in den Arm und erlaubt ihm, ruhig zu werden. Und gibt ihm die Möglichkeit, nicht aggressiv sein zu müssen. Mein Festhalten ist ja auch durchaus eine Therapieform. Und Das ist auch ein Hinweis darauf, dass man, wenn man nicht weiß, was los ist, nicht sofort schimpfen darf. Die Sache mit den Gespenstern, die wird dann in der Folge noch weiter vertieft werden. Ich habe vorhin gesagt, die Bilder, um den Kindern die Geschichte zugänglich zu machen, sonst macht man sich die Bilder selber. Was, wenn wir uns ein Bild von einem Trauma machen, das ist ein Dämon, unsere Dämonen der Nacht, mancher kennt das vielleicht, diese Dämonen, die Kinder auch kennen, sind Monster. Monster, damit haben die einen Namen. Und in der Folge, in der nächsten Woche, wenn die Gruppe ohne die beiden Flüchtlingskinder daran arbeitet, kriegen die Kinder die Gelegenheit, sich mit dem Gedanken an Monster zu beschäftigen und sie auch zu malen. Das ist so das Übliche und funktioniert immer wunderbar. Kinder malen toll und sie malen gerne. Und Monster malen sie bestimmt auch. Zuvor gibt es dann doch eine Erklärung. Sie sind dann doch nicht nur auf sich zurückgeworfen, sondern es gibt schon eine Erklärung, was da eigentlich los ist. Was die Aziza und der Yunis möglicherweise erlebt haben. Und zwar, da war es ja eben noch ganz nett und jetzt ist es nicht mehr ganz so nett. Und das sind Bilder, die Kinder möglicherweise auch in Beziehung setzen können, wenn sie mal Nachrichten gesehen haben. Und das ist dann der Grund, auf dem man aufbauen kann, mit den Kindern gemeinsam daran zu arbeiten, wie können wir unterstützend wirksam sein? Wie können wir den beiden helfen?
Da taucht die Frage auf, ja. Was kann man falsch machen? Und die Frage, die wird uns ganz oft gestellt und wir sagen dann immer, das Größte, was man falsch machen kann, ist gar nichts zu machen. Also in unserem Fachteil steht, keine Angst. Der schlimmste Fehler, den man machen kann, ist nichts zu machen. Wenn Sie dem Kind achtsam begegnen, seine Stimmung aufnehmen und es begleiten, auch wenn es sich manchmal sonderbar oder auffällig benimmt, ihm helfen, sich wieder zu beruhigen und Sicherheit herzustellen, haben Sie schon alles richtig gemacht. Wenn sich ein Kind öffnet, etwas erzählt, nachspielt oder zeigt, können Sie es achtsam begleiten und seinem Tun Worte geben. Wenn es Worte für das Erlebte gibt, dann kann es bereits besser verarbeitet werden. Bleiben Sie bei dem, was Sie wahrnehmen, und wenn Sie Fragen stellen wollen, dann achten Sie darauf, ob dies Fragen sind, die dem Kind weiterhelfen oder solche, die die eigene Neugierde befriedigen. Statt zum Beispiel zu fragen, und waren deine Eltern nicht bei dir, ist es hilfreicher zu formulieren, und wer oder was hat dir in dieser Situation geholfen oder Kraft gegeben? Fragen, die helfen, das Gefühl herzustellen, wenigstens einen kleinen Anteil an Kontrolle oder Sicherheit in einer schwierigen Situation erlebt zu haben, sind wichtiger, als das Geschehen als solches genau darzustellen. Und selbst wenn Sie erleben, dass ein traumatisiertes Kind durch irgendeine Situation, einen Satz oder ein Erlebnis im Kindergarten oder der Schule auffällig reagiert, benennen Sie das, was Sie sehen, ohne es zu bewerten und zeigen Sie dem Kind dadurch, dass Sie wissen, dass es normal ist, so zu reagieren, wenn man Schlimmes erlebt hat. Seien Sie zuversichtlich, dann kann das Kind es auch sein.
Jetzt muss ich noch was sagen.
Das kann ich aber auch gerne.
Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, fallen Sie mir nicht ins Wort. Ein Großteil von dem, was Monika gerade vorgelesen hat, gilt für alle Kinder, nicht nur für Flüchtlingskinder. Ich bin schon mal durch die Stichworte aufgeschrieben. Achtsam, respektvoll, annehmend, Sicherheit vermittelnd. Stichworte, die, denke ich, in der pädagogischen Arbeit unverzichtbar sind. Na, ich weiß nicht, wie kann man das steigern? Es ist unverzichtbar. Wir machen gemeinsam auch Fortbildungen zu systemischer Beratung. Und unser zentrales Anliegen bei diesen Fortbildungen ist, eine Haltung zu vermitteln. Nicht Techniken. Techniken sind wichtig, die geben einem anfangs Sicherheit. Und über die Techniken kann man zu der Sicherheit kommen, mit der man dann mit allem Möglichen arbeiten kann. Also ich tue mich das leicht, jetzt zu sagen, ich bin seit 35 Jahren im Beruf und als ich anfing, da hatte ich die Haltung, mit der ich jetzt arbeite, weiß Gott noch nicht. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt, es gibt keine Situationen, die mir Angst machen müssen, die wirklich bedrohlich sind. Und wenn ich Angst habe, dann sage ich das. Das hätte ich sicherlich vor 35 Jahren nicht gekonnt. Weil ich habe jetzt Schiss. Oder so wie zur Antwort, ey, wenn ich nicht sitzen könnte, dann würden mir die Knie wackeln. Sondern dann hätte ich versucht, ganz sicher und souverän zu sein, wäre wahrscheinlich fürchterlich eingegangen. Und diese, man muss den Kindern auf Augenhöhe begegnen. Und dann funktioniert ganz viel. Und dann braucht man, das kann ja auch vor, wenn ich mich an mein Kindergartenpraktikum erinnere im letzten Jahrtausend, man kann ja vor Kindern auch durchaus Angst haben. Aber das ist da nicht nötig.
Ja, ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Frau Bacher und an Herrn Koprek. Falls Sie noch Fragen haben sollten, die beiden stehen Ihnen gerne jetzt nach der Lesung noch zur Verfügung bei uns am Stand. Das ist H103, direkt da vorne an der Ecke. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Schieben den Laptop ein bisschen rüber, dass ich Lust
habe. Ich weiß nicht, wie lange die Kabel sind, deswegen machen wir das einfach.
Doppelseite 43, damit fängt es an. Dann geht es los. Ich habe die halt jede Reihe nach.
Ja,
thank you. mich nicht. Das müssen Sie mal. Ich sehe es nicht. Ich habe meine Lesebrille dummerweise im Rucksack gelassen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.